Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen in dieser Sonntagnacht. Festivals gehen zu Ende, andere starten, Menschen werden für ihr Werk gewürdigt. Bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen zwei große Frauen, die Schriftstellerin Cecil Weißbrot und die Künstlerin Judy Chicago. Beim Heidelberger Stückemarkt hat in diesem Jahr ein Preisträger richtig abgeräumt, dementsprechend sprachlos, ja gerührt war er denn auch heute Abend.
Ja, ich habe ein großes Gefühl von Realitätsverlust gerade. Ich lerne, dass es kein Traum ist. Danke ich nochmal.
Wer dieser Mann mit drohendem Realitätsverlust ist, das erfahren Sie gleich. Wir berichten über eine Gesprächsreihe in München, die sich mit dem Nicht-Sagbaren beschäftigt, die The Conditions of No, Gespräche zu Boykott, Zensur und Protest in Deutschland. Heute ist der Heidelberger Stückemarkt mit der Preisvergabe zu Ende gegangen und damit eine Woche voller neuer Entdeckungen. Wir haben zum Auftakt hier bei Fazit ja auch darüber berichtet. Der Stückemarkt ist eines der wichtigsten Festivals für Gegenwartsdramatik. Die Texte werden szenisch gelesen und dann mit dem Publikum diskutiert. Von den 103 Einreichungen waren 6 im Wettbewerb und heute Abend wurde von der Jury der Sieger bekannt gegeben. Mit dabei für Fazit war Marie-Dominique Wetzel. Guten Abend.
Guten Abend.
Preisträger gibt es ja einige beim Stückemarkt jedes Jahr. Wer hat denn den Autorinnenwettbewerb gewonnen?
Ja, gewonnen hat Yannick Han-Biao-Federer mit seinem Text Asia-Wochen. Das heißt, er erhält 10.000 Euro und sein Text, der ja bisher noch nicht auf der Bühne zu sehen war, wird dann zur Eröffnung des nächsten Heidelberger Stückemarkts 2026 vom Theater Heidelberg uraufgeführt. Aber nicht nur die Jury fand Asia-Wochen am besten, auch das Publikum hat mehrheitlich für ihn votiert und deswegen darf Yannick Han-Biao-Federer auch noch den Publikumspreis mit nach Hause nehmen. Und damit immer noch nicht genug, er hat auch noch den SWR Kultur Hörspielpreis gewonnen, was bedeutet, dass sein Text im nächsten Jahr auch als Hörspiel produziert wird. Er hat also richtig abgeräumt.
Und das scheint damit auch ein richtig starkes Stück zu sein.
Ja, finde ich schon. Also er war auch einer meiner Favoriten und es ist ein Stück über unsere blinden Flecken in Bezug auf die Kolonialgeschichte und überhaupt unsere eurozentristische Sichtweise. Und erzählt wird das Ganze anhand eines Paares. Also sie ist angehende Lehrerin und ihr Freund unterrichtet schon in Schulen. Und sie hat chinesische und indonesische Wurzeln und will endlich hinter das Geheimnis ihres traumatisierten Vaters kommen und fängt an zu recherchieren. Und je mehr sie erfährt, desto verzweifelter ist sie, dass ihr Freund keine Ahnung von all dem hat und es auch nicht so wirklich wissen möchte. Und sie merkt dann auch immer mehr, wie alles zusammenhängt, also wie sich Gewalt, kulturelle Unterdrückung und wirtschaftliche Ausbeutung durch die Geschichte ziehen. Sie macht das so am Beispiel der Kolonialgeschichte der sogenannten Gewürzinseln fest, die heute zu Indonesien gehören und ursprünglich nicht der einzige Ort der Welt waren, wo Muskatnüsse wuchsen. Und da können wir ja mal in eine Szene reinhören.
Na, der ganze Kolonialscheiß hat angefangen mit ein paar Bäumen auf ein paar Inseln, die komisch riechende Nüsse getragen haben.
Nessie, ja doch, das ist ja alles richtig, aber für den Unter...
Ohne Muskatnuss keine Baumwolle. Ohne Baumwolle keine industrielle Revolution. Kein Erster Weltkrieg, kein Hitler, kein...
Komm, das ist jetzt also das ist jetzt wirklich ein bisschen...
Die haben alle umgebracht, weißt du? Für diesen quatschigen Nüsse haben die gesamte Bevölkerung massakriert dafür, gemordet und gebrandschatzt. Die Banda-Inseln waren leer danach, keiner mehr da. Also haben sie Sklaven rangeschafft, die sie für sich schuften ließen, in den Plantagen und ganze Städte haben sie sich bauen lassen. Also Jakarta zum Beispiel. Man muss es doch im Zusammenhang sehen.
Ja, und thematisiert wird eben, dass die Kolonialgeschichte ja bis heute weiterwirkt und sich fortsetzt, auch wenn sich die Formen der Ausbeutung und des Rassismus natürlich etwas geändert haben. Und den Titel des Stücks Asia-Wochen, den hat sich der Autor übrigens von McDonald's Deutschland geliehen, deren Werbespots er in dem Stück auch immer wieder zitiert und die seit den 1990er Jahren ganz bewusst mit ihren Asia-Wochen-Stereotype und Klischees bedienten.
Hat der Autor denn sonst etwas über die Hintergründe zu seinem Stück gesagt?
Ja, Jannik Hahn-Biau-Federer hat erzählt, dass dieses Stück eng mit seiner eigenen Biografie verbunden ist. Nämlich er hat auch chinesisch-indonesische Wurzeln, aber bei ihm zu Hause wurde kaum über diese Familiengeschichten gesprochen. Und er hat eben auch, wie seine Protagonistin, angefangen zu recherchieren und dann ein Theaterstück eben geschrieben. Und er hat erzählt, dass es ihm schwer gefallen ist, dafür die richtige Form zu finden, weil er eben gemerkt hat, wie viele blinde Flecken es in unserem Geschichtsbewusstsein gibt. Und deswegen ist das auch ein Theaterstück mit ganz vielen Fußnoten geworden. Und wir können ja mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
Ich versuche einfach die Möglichkeit zu geben, alles nachvollziehbar zu machen, alle Geschichten offen zu legen, zu sagen, lest weiter, es ist alles da. Es wird nur nicht gelesen und nicht breit rezipiert. Und ich glaube und ich fürchte, dass literarische Formen, Theaterformen, journalistische Formen ganz häufig Teil der Verdrängung sind. Wir wollen das nicht, es ist strukturell, es ist uns beigebracht worden. Und meine Hoffnung ist, dass es stimmt, dass wir subversive Kunst haben wollen. Also, dass wir wirklich etwas wenden wollen, dass wir etwas umdrehen wollen, dass wir unter die Oberfläche schauen wollen. Das wäre meine Hoffnung.
Und in dem Publikumsgespräch hat der Autor dann auch noch, der ja schon einige Romane auch geschrieben hat, darauf verwiesen, dass er sich fragt, ob das Theater in seiner jetzigen Struktur überhaupt in der Lage und willens sei, solche Geschichten über Ausbeutung und Rassismus denen eine Bühne zu bieten. Und da haben sich dann wirklich interessante und wichtige Gespräche daraus ergeben.
Marie-Dominique Wetzel, in diesem Jahr beim Heidelberger Stückemarkt war ja China Gastland, ein Land mit einer ganz eigenen, anderen Theatertradition. Hat sich das auch in den chinesischen Beiträgen gezeigt?
Ja, denn zum Beispiel viele jüngere Autorinnen, die setzen sich mit den traditionellen Theaterformen Chinas eben auch auseinander. Zum Beispiel gab es ja die Autorin Zhu Xia, die sich mit der sogenannten Peking-Oper, das ist ja so das, was wir dann immer mit China verbinden, oder auch mit Schattentheater auseinandersetzt. Und darüber hat sie auch ihr neuestes Stück geschrieben, über einen Puppenspieler, der hinter das dunkle Geheimnis eines Königs kommt. Und sie hat diese Geschichte in alte Zeiten versetzt. Und das war ja schon immer eine beliebte Methode, um indirekt auch Probleme in der Gegenwart anzusprechen, ohne Ärger dann mit der Zensur zu bekommen. Und ja, dann gab es auch noch chinesische Gastspiele, die sich mit Klassikern beschäftigen und ja, die auch auf den ersten Blick unverfänglich wirken. Aber da geht es eben auch in diesen Neufassungen um zeitgenössische Interpretationen, die durchaus gesellschaftliche Probleme ansprechen. Also da wurden so traditionelle Formen mit heutigen Formen gemischt, aber dieser Rückgriff auf die Tradition eben auch immer so benutzt, um sich so rückzuversichern, ein bisschen abzusichern und nicht zu provokant oder avantgardistisch rüberzukommen.
Konnte man denn auch ein bisschen mitbekommen, wie die Theaterszene in China funktioniert?
Ja, natürlich nur bedingt, weil auch die Theaterschaffenden, die eingeladen sind, waren teilweise auch sehr vorsichtig in dem, was sie erzählt haben über ihre Situation in China, also was sie überhaupt auf die Bühne bringen können, wie sie arbeiten, wie sie die Unterstützung ist. Und wenn man direkt danach gefragt hat, wurde das dann auch oft unbeantwortet gelassen. Und man weiß natürlich auch, dass man die Menschen dann nicht in Probleme bringen darf, wenn man da zu sehr nachbohrt oder sie zu Aussagen zwingt, die ihnen dann nachher wirklich Probleme bereiten können. Aber es war schon interessant, weil es gab ja auch öffentliche Gespräche und Diskussionen eben. Und dann geht es viel auch darum, staatliche Theater, was bringen die auf die Bühnen und kommerzielle Theater, gerade in großen Metropolen scheint so in den letzten Jahren wirklich viele, viele kommerzielle Bühnen eröffnet zu haben, die vor allem Musicals, aber auch Bestseller auf die Bühne bringen, aber die deswegen auch nicht immer schlecht oder unkritisch sein müssen. Und dann gibt es auch schon eine freie Szene, die natürlich ohne jede finanzielle Unterstützung ist und auch immer unter starker Beobachtung steht, die sich dann oft nur für so ein Projekt mal zusammentun. Und es gibt auch viele Theaterschaffende, die so in all diesen Bereichen arbeiten. Also natürlich müssen sie auch ihr Geld verdienen. Es gibt dann eben auch Leute, die machen dann so kleine Projekte wirklich nur so für ihre Freunde oder für so einen Kreis von Theaterschaffenden, mit dem sie dann natürlich nichts verdienen. Oder sie verdienen ihr Brot auch, indem sie Drehbücher schreiben oder eben zum Beispiel auch für Musicals. Und da gab es aber auch so einen jungen Autor, der mich sehr beeindruckt hat, Xu Zhongchang, der hat eine Performance gezeigt, ein gutes Jahr, und die konnte und durfte er in China bisher nicht zeigen, also auch nur so im privaten Kreis bisher aufgeführt. Und da geht es so um Generationenkonflikte, aber auch über den enormen Druck, unter dem die junge Generation steht, die also so erfolgreich sein müssen, aber auch der Turbokapitalismus, der natürlich dann wirklich Auswüchse hat. Ja, und auch diese Generationenfrage, wie kommen die überhaupt noch ins Gespräch, die Mutter mit ihren beiden Kindern in dem Fall. das war wirklich sehr beeindruckend, weil da wurde auch ja einiges nur angedeutet, aber doch auch erstaunlich viel offen angesprochen an Systemkritik. Und man hat so gemerkt, dass da um jedes Wort gerungen wird.
Es ist ja in diesem Jahr auch ein ganz neuer Preis beim Stückemarkt vergeben worden, und zwar der Fidena-Stückepreis. Da ging es um Texte fürs Figurentheater. Ja, interessant, dass man für Puppentheater, Figurentheater anscheinend ja auch anders schreiben muss.
Ja, das ist halt die Frage. Also das war hier auch spannend, weil man dann immer schon so im Kopf hatte, wenn man die neuen Texte gehört hat, könnte man daraus auch was für Figuren- oder Objekttheater machen. Und letztendlich, denke ich, kann man jedes Stück auch für dieses Genre umsetzen. Aber die Jury hat sich in dem Fall eben nicht für Asienwochen entschieden, sondern ein Stück von Svea-Lena Kutschke, Fußnoten aus dem späten 21. Jahrhundert. Das ist so eine Dystopie, da geht es darum, dass die Gesellschaft eigentlich schon den Klimakollaps erlebt hat, und wir gucken so in ein Büro, was sozusagen den staatlichen Überwachungsapparat ja verantwortet, mitverantwortet, aber auch verwaltet vor allen Dingen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie dieser alltägliche Bürowahnsinn auch mit Figuren oder eben im Objekttheater gut funktioniert. Aber das wird sicher spannend zu sehen und ist natürlich auch eine schöne Chance für dieses Genre, wirklich an zeitgenössische Texte ranzukommen, die auch aktuelle Probleme aufnehmen, was man ja jetzt vielleicht zuerst nicht mal in erster Linie so mit Figuren und Objekttheater verbinden würde.
In der Pressemitteilung zum Abschluss des Stückemarktes steht, dass es ein unheimlich starker bzw. erfolgreicher Jahrgang war mit 98% Auslastung, also auch wirklich viel Publikum. Was würden Sie sagen? Ist es ein starker Jahrgang?
Ja, also der Run war auf jeden Fall wieder groß, also war wirklich so gut wie alles ausverkauft. Gut, Heidelberg hat jetzt auch nicht die allergrößten Theatersäle, muss man dann natürlich dazu sagen. Aber es ist wirklich immer wieder erstaunlich, wie gerade auch das Publikum aus der Stadt, aber auch aus der näheren Umgebung dahin strömt. In dem Fall, denke ich, hat man mit Gastland China auch nochmal ein anderes Publikum von der Universität angesprochen. Da waren auch auffallend viele im Publikum mit asiatischem Hintergrund. Ja, also das ist durchaus ein großer Erfolg jedes Jahr, und der Jahrgang, das lässt sich ja immer schwer sagen, ne? Man bekommt dann ja nur diese 6 vorausgewählten Stücke, 103 Einreichungen, das ist natürlich auch schon mal wirklich eine Hausnummer, und die waren wie immer sehr, sehr unterschiedlich, diese 6 Stücke, die uns da präsentiert worden sind. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein super starker Jahrgang war, aber es war schon interessant, dass wirklich auch wieder sehr viele aktuelle und gesellschaftspolitische Themen von den Autorinnen und Autoren in ihren Stücken behandelt worden sind.
Marie-Dominique Wetzel über den Heidelberger Stückemarkt. Heute Abend ist er mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Die politische Situation in den USA, aber auch die gesamte Weltlage hat sich beim diesjährigen Literaturfestival des Schriftstellerverbandes Pen America deutlich niedergeschlagen. Unzählige Lesungen und Diskussionen gab es, in denen über autoritäre Regierungen und die hausgemachte Trump-Administration nachgedacht wurde. Und trotzdem ist es dann doch immer wieder ein Fest, das World Voices Festival, ausgetragen sowohl in Los Angeles als auch in New York, wo Max Böhnl für Fazit zugehört hat.
Im vergangenen Jahr war World Voices abgesagt worden, denn Dutzende Autoren und Autorinnen hatten es boykottiert wegen mangelnder Unterstützung für palästinensische Kollegen und Kolleginnen. Dieses Jahr trat das Literaturfest unter neuer Leitung an. Gaza und Israel blieben ausgespart. Stattdessen hieß es in der Einladung: Dieses Festival verkörpert unseren Glauben, dass Literatur in Vers, Prosa und Reportage ein Bollwerk ist gegen die erstarkenden Kräfte des Autoritarismus, der unsere demokratischen Werte bedroht. Gleich zur Eröffnung setzten 2 große Namen ein politisches Zeichen: die nigerianische Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie und die Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan diskutierten über die Rolle von Literatur in Zeiten reaktionärer Umbrüche. Die 62-jährige in Brooklyn lebende Romanautorin Egan sagte dem Deutschlandfunk Kultur:
Many writers like myself are pretty terrified.
Viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen wie ich sind verängstigt. Autoritäre Techniken, gegen die wir als PEN in anderen Ländern protestiert haben, werden jetzt in unserem eigenen Land angewendet. Was mich am meisten beängstigt, ist, dass er, Trump, wieder zurück ist. Es ist eine Sache, dass es einmal passiert ist. Aber ein zweites Mal? Ich habe mit anderen Schriftstellern darüber gesprochen. In Amerika gibt es anscheinend etwas tief Verwurzeltes, dass so jemand wie Donald Trump zum Vorschein kommen kann. Ich kämpfe damit zu verstehen, was das ist.
Der Pen America Schriftstellerverband richtet World Voices jedes Jahr aus. Clarice Rosas Sharif ist seine vorläufige Geschäftsführerin. Sharif leitet außerdem das Literaturprogramm. Die Haltung des Verbandes ist eindeutig.
What has happened in the first 100 days of the Trump administration?
Was in den ersten 100 Tagen der Trump-Regierung passiert ist, ist beispiellos. Die Dekrete und andere Maßnahmen bedrohen die Meinungsfreiheit und die Bildung von der Grundschule bis zur Universität. Es gibt Angriffe auf Trans-Communities, auf schwarze Communities und natürlich auf die Pressefreiheit. Wir sind sehr besorgt, wie sich das auf die Arbeit von Journalistinnen, Künstlern und Schriftstellern und Schriftstellerinnen auswirkt.
Entsprechend ernst waren die Töne beim Literaturfest. Panels setzten sich mit Geschlechterdiskriminierung im Romangenre auseinander, mit dem Verschwinden unabhängiger Medien in autoritären Systemen. Es ging ums Schreiben im Exil, das Schreiben über das Ende der Demokratie, das Schreiben als Widerstand und das Schreiben über eine dystopische Zukunft. Auch der deutsche Jurist, emeritierte Hochschullehrer und Schriftsteller Bernhard Schlink beteiligte sich. Weltberühmt war er mit seinem Roman »Der Vorleser« geworden. Schlink pendelt zwischen seinen beiden Wohnorten Berlin und New York. Er hält die Trump-Regierung zwar für brandgefährlich, aber ihr stelle sich institutioneller Widerstand entgegen, sagt er.
Das erinnert in manchem an die Vergangenheit. Also was seit Trumps Präsidentschaft mit den staatlichen und auch mit den gesellschaftlichen Institutionen passiert, das erinnert ja stark an die Gleichschaltung nach Hitlers Machtergreifung. Es geht nicht so weit. Die Institutionen hier, die gesellschaftlichen jedenfalls, sind widerständiger. Wir haben den schönen Widerstand von Harvard und auch von anderen Rechtsanwaltskanzleien, nachdem Columbia eingeknickt ist. Also das ist nicht das Gleiche, aber es erinnert stark daran.
Zunehmend stellen sich Gerichte gegen einige autoritäre Maßnahmen der Trump-Regierung und auf den Straßen der USA werden oppositionelle Stimmen lauter. Doch die extreme Rechte sitzt einigermaßen fest im Sattel, nicht zuletzt, weil sie ihrerseits auf eine Massenunterstützung zählen kann. Wer von den Abgehängten, Enttäuschten und Aufgebrachten, die hinter Trump stehen, ist Argumenten überhaupt noch zugänglich? Wer aus der Make America Great Again-Bewegung liest? Dazu meint die Pulitzer-Preisträgerin Jennifer Egan:
Ich reise viel und treffe Menschen in vielen Bundesstaaten. Und mein Eindruck ist, dass es überall Leser gibt. Wir müssen uns hüten vor hochnäsigen Verallgemeinerungen übers Lesen und wer liest. Für mich ist das genau die Denkweise, die den Demokraten Probleme bereitet hat. Denn wenn das Lesen keinen Wert hätte, wäre es schon längst verschwunden.
Jennifer Ing beim World Voices Festival in New York. Es ist ein bisschen kompliziert geworden mit dem kulturpolitischen Diskurs. Überall lauern Fallstricke, vor allem wenn es um Antisemitismus in Deutschland geht. Die Documenta hat's gezeigt, die Berlinale hat's gezeigt. Darum herum wurden immer wieder Menschen als Redner von Veranstaltungen ausgeladen, weil sie die falsche Meinung vertreten. Oder Veranstaltungen wurden gestört, abgesagt. Wo sind die Grenzen der Rede- und Kunstfreiheit? Welche Auswirkungen haben Absagen, Boykotte und Bekenntnisse auf den Kulturbereich? Dazu war schon einmal eine Gesprächsreihe in der Münchner Villa Stuck geplant, die dann aber, Achtung, gecancelt wurde. Jetzt findet sie doch statt, The Condition of No, Gespräche zu Boykott, Zensur und Protest in Deutschland. Michael Watzke war für uns an diesem Wochenende dabei. Die Reihe geht dann noch bis in den Juli hinein. Michael Watzke, vielleicht mal kurz ein Blick auf die Teilnehmerinnenliste. Da sind ja einige Namen drauf, die für Israel-Kritik bekannt sind. sind Ehal Weizmann, Candice Brights, Tanja Bruguera, deren 100-stündige Hannah-Arendt-Lesung vorzeitig abgebrochen wurde in Berlin. Ist die andere Seite auch vertreten?
Nein, die andere Seite war bei dieser Gesprächsreihe bisher nicht vertreten, wird es wohl auch in Zukunft nicht sein. Wenn Sie mit anderer Seite die meinen, die Israel nicht so hart kritisieren, wie es die Teilnehmer tun, die ich gestern und heute erlebt habe. Das ist übrigens auch einer der zentralen Kritikpunkte an dieser Veranstaltung. Warum sitzen da auf dem Podium nicht auch Menschen, die mehr Verständnis für Israels Haltung und für Israels Vorgehen haben? Die Veranstalter argumentieren einerseits künstlerisch, andererseits damit, dass sie sagen, es ist gar nicht so einfach, Menschen zu finden, die sich mit den Gesprächspartnern auf eine Bühne setzen würden. Das hat mich nicht überzeugt. Fakt ist, hier ist es eine Veranstaltung von Menschen, die an Israel Kritik üben in einer Form, wie man es in Deutschland sonst nicht so häufig hört.
Es ist natürlich paradox, dass diese Gesprächsreihe übers Canceln erstmal gecancelt wurde. Aber was ist denn dann passiert, dass man sich doch dafür entschieden hat? Hat man das Konzept geändert oder quasi den formalen Aufbau?
Also man hat zumindest nicht die Gästeliste geändert, so hat es mir jedenfalls Michael Burs gesagt, der Leiter der Villa Stuck, der einer wichtigen und bekannten Kulturinstitution in München, der auch Veranstalter ist. Es geht wohl eher darum, dass man bei den Veranstaltern die Angst besiegt hat, die Angst vor möglicherweise gekürzten Budgets, die Angst davor, etwas falsch zu machen, denn man muss ja einfach sagen, es ist ja nicht so, dass vor dem Veranstaltungsraum die Polizei gestanden hätte oder es jemals im Raum stand, dass man eine solche Veranstaltung verbieten würde, sondern man hat sie gecancelt, weil man eben Angst hatte. Michael Burs hat mit mir nach der heutigen Moderation der Veranstaltung im Interview für Deutschlandfunk Kultur darüber gesprochen. Hier ist er.
Die Angst, nicht mehr arbeiten zu können, die Angst, keine Einladungen mehr auf Festivals, zu Ausstellungen zu bekommen. Und ich glaube, es gibt aber auch eine Angst, die sich nicht so konkret manifestiert, dass es ganz viele Bereiche gibt, in denen es feste Parameter gibt. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, Fakten. Wenn man das Ganze aber überträgt in den Kulturbereich, werden diese Faktoren weicher. Und die werden missverständlicher. Und meines Erachtens ist das der Moment, wo die Angst auch überhaupt eine Chance hat zu greifen.
Sagt Michael Burs, der Direktor der Villa Stuck in München.
Gestern und heute waren die ersten beiden Gesprächsrunden der Veranstaltungsreihe, unter anderem mit den Israel-Kritikerinnen Susan Neiman und Eyal Weizmann. War denn diese angesprochene Angst, die Beklommenheit auch im Veranstaltungssaal zu spüren?
Ich habe sie gespürt. Ich glaube, sie gespürt zu haben. Angst ist vielleicht zu viel, aber Beklommenheit ja, denn bei diesem Thema haben all die Teilnehmer an dieser oder die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem kleinen Raum, es waren vielleicht 50 bis 60 Zuschauer, es war kein Platz mehr frei, haben natürlich dieses Gefühl. Und das wurde besonders deutlich, als es dann in die Fragerunde ging, als das Mikrofon angeboten wurde. Da haben viele das Gefühl, man kann schnell was Falsches sagen. Man geht wie auf Zehenspitzen, man spricht wie auf Zehenspitzen bei diesem Thema. Und das ist schon zu spüren. Susan Neiman, mit der ich im Anschluss gesprochen habe, hat das auch selber so gesagt. Sie sagt, in Deutschland ist die Angst, etwas Falsches zu sagen, groß, oft viel zu groß. Hier ist Susan Neiman.
Wenn es deutlich ist, dass ein genozidaler Krieg in Gaza läuft, dann ist es die Zeit, wirklich zu lernen aus der Nazizeit und nicht fokussiert sein an was vor 80 Jahren passiert ist, sondern wirklich zu schauen, was jetzt passiert.
Sagt Susan Neiman, die damit argumentieren will, dass es falsch sei, was sie oft von Deutschen, von nicht-jüdischen Deutschen hört, nämlich, dass sie sagen, ja, Frau Nijmegen, Sie können diese Kritik äußern, weil Sie ja Jüdin sind. Ich als Deutscher, als nicht-jüdischer Deutscher kann das nicht. Nein, sagt Susan Nijmegen, wenn man etwas lernen müsse, könne aus der Vergangenheit, dann eben, dass man jetzt auch sich äußern muss und den Mund nicht halten sollte.
Mhm. Susan Nijmegen ist ja eine der bekanntesten Kritikerinnen der israelischen Regierung und ihrer Kriegsführung im Gaza. Wie beschreibt und empfindet sie denn als Wahldeutsche und Jüdin die Debatte in Deutschland?
Eben als verkürzt, als angstgetrieben sehr häufig. Sie hat an einer Stelle, und da muss ich gestehen, da wurde mir dann ein bisschen seltsam, weil ich ihre Argumentation bisweilen eben auch sehr schwarz-weiß empfinde. Sie sagt, in Deutschland sehen sich viele als Angehörige des Tätervolkes und daher sei Israel oder seien die Juden das Opfervolk. Und das ziehe sich dann in die gesamte Debatte hinein und verkürze die Debatte. So sieht es Susan Nijmegen, die hier noch einmal mit ihrer Sicht des Israel-Palästina-Konflikts ist.
Es geht wirklich darum, was Antisemitismus ist und was nicht Antisemitismus ist. Und die Kritik einer israelischen Regierung, die Mitglieder hat, die sich fröhlich Faschisten nennen und verschleiert sich mit dieser Rede von, ihr wart ja immer gegen uns, ihr wart ja alle Antisemiten, das muss man doch durchschauen und kritisieren können. Das ist kein Antisemitismus.
Diese Frage, was ist Antisemitismus, was ist nicht Antisemitismus, was ist Anti-Antisemitismus, die zieht sich durch diese ganze Veranstaltung an den ersten beiden Tagen und sicher auch in den kommenden Wochen.
Heute war ja Eyal Weizmann noch zu Gast, israelischer Schriftsteller, Architekt und auch scharfer Kritiker der israelischen Regierung, nicht erst seit dem Gaza-Krieg. Hat er vielleicht auf die deutsche Debatte nochmal einen anderen Außenblick, weil er ja nicht hier lebt?
Es stimmt, er lebt nicht hier. Er war heute auch nur online zugeschaltet in diese Diskussion. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass er einen Außenblick hat. Schließlich ist er sehr häufig in Deutschland, arbeitet hier. Seine Frau ist Deutsche, seine Kinder sind Deutsche. Also diesen Außenblick sehe ich nicht. Ich fand spannend seinen Blick als forensischer Architekt, diese Forensic Architecture, die den Anspruch erhebt, Faktenfindung eben in einer Mischung aus forensischer, also quasi kriminalistischer Arbeit, aber auch journalistischer Faktenfindung, aber auch Kunst zu sehen. Das fand ich spannend. Da habe ich mir heute von ihm tatsächlich Aussagen erwartet. Ich habe mich gestört an beispielsweise seiner Einschätzung, oder das hat er jedenfalls mal in einem Interview gesagt, dass dieser Terroranschlag am 7. Oktober eben kein Terroranschlag gewesen sei. Er hat dabei von der Hamas als einer Guerilla-Attacke gesprochen. Das ist etwas, das halte ich für problematisch, das halten viele Kritiker von Weizmann für problematisch, aber seine Kritik an der israelischen Politik und vor allem an Teilen der israelischen Regierung, die, glaube ich, kann man nachvollziehen und konnten zumindest die meisten, die heute im Publikum saßen, nachvollziehen.
Michael Watzke über die Gesprächsreihe, die zunächst zu heikel war, um stattzufinden und jetzt doch stattfindet in München. The Condition of No, Gespräche zu Boykott, Zensur und Protest in Deutschland in der Villa Stuck. Am 4. Juli geht's weiter. Danke, Michael Watzke.
Danke Ihnen.
Zur Eröffnung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen sind in diesem Jahr zwei Künstlerinnen gewürdigt worden, die gegensätzlicher kaum sein könnten. Die 70-jährige französisch-jüdische Schriftstellerin Cécile Weißbrot, Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, und die 86-jährige Judy Chicago, eine feministische Künstlerin, die einst ihren Durchbruch hatte mit ihrer Arbeit The Dinner Party. Die Arbeiten von ihr, von Judy Chicago, sind jetzt in einer umfassenden Ausstellung zu sehen, Dorothea Markus, über zwei Frauen und zwei ganz unterschiedliche Zugänge zur Welt.
Einst gab es intakte Gemeinschaften, ein Wir mit kollektivem Klang, sagt auf der Bühne des Festspielhauses die Schriftstellerin Cecil Weißbrot und zitiert die Danaiden, 50 Frauen, die vor Zwangsheirat flüchten, in Aischylos Drama Die Schutzflehenden. Dem Chor des antiken Dramas stellt sie unsere Gegenwart gegenüber, in der es vor Ichs nur so wimmelt, die orientierungslos herumirren.
Wir verlieren uns in Umwegen zwischen News und Fake News, zwischen realer und virtueller Realität. Wir leben in einer Zeit, in der die Welt von gestern lautlos eingestürzt ist und eine Leere zurückließ. Unser Schiff hat angehalten und die Welt wirbelt in einem irrsinnigen Kreisel, die jeden Zusammenhalt fortfegen, Zweifel sehen.
Die Reaktion darauf sei oft ein Schließungsreflex.
Immer fester werden die Dämme gegen diejenigen gebaut, die Migranten genannt werden. Und damit sind wir wieder im Mittelalter. Die Zugbrücke wird wieder hochgezogen. Im Innern der Festung herrscht derzeit Zank und Streit.
Die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, sei, sich schöpferisch einen Waldweg durch den Dschungel zu bahnen. Mit Machete oder Schreibwerkzeug. Mit Zähigkeit, Geduld und Aufmerksamkeit. So werde er allmählich zur Fährte, zu einer Erkundung. Spannend ist es, wie in dem zunächst so akademisch wirkenden Vortrag von Cecil Weißbrot konkrete Schreib- und Lebensratschläge versteckt sind. Letztlich, so Cecil Weißbrot, könne auch gemeinsam erlebte Kunst jene Gemeinschaft stärken, die wir im digitalen Zeitalter immer mehr verlieren.
Diese Spur eines Miteinanderseins im Gedächtnis zu behalten, ist das nicht ein Mittel, den Zweifel zu zerstreuen, ein Mittel, an etwas zu glauben?
Von der Kraft der Gemeinschaft handelt auch das Werk der großen Pionierin des weiblichen Empowerments, Judy Chicago, berühmt geworden durch ihre Installation Dinner Party. 39 Vulven historisch bedeutsamer Frauen auf Teller gedruckt, arrangiert auf drei Tischen wie Abendmahlsdarstellungen in der Malerei. Die Kunsthalle Recklinghausen zeigt zu den Ruhrfestspielen die erste große Überblicksschau Judy Chicagos in Deutschland mit dem Titel Revelations – Enthüllungen. Ein Coup ist dem Direktor Nico Anklam da gelungen. Auf drei Etagen entfaltet sich ihr Werk ein steter Kampf gegen patriarchale Strukturen, gegen die Auslöschung von Frauen. Unten sehen wir ihre farbenprächtigen, mythisch-grafischen Umwertungen von Frauenbedeutung. Blumenartige Eierstöcke, triumphale Brüste, gemalt oft auf Keramik und Stoff, jenen vermeintlich typischen Hausfrau-Materialien. Weiter oben wird gezeigt, wie sich Chicago eher männlich konnotierten Techniken zuwendet. Sie lackiert Autos, arbeitet als Pyrotechnikerin. Auf Videos sieht man, wie sie in der Rolle einer Künstlerin-Göttin mit farbigem Rauch und bunten, nackten Frauenkörpern archaische Naturlandschaften erschafft. Ganz oben im Haus wird es dann existenziell. Ergreifend ist ihr Birth Project. Zarte Zeichnungen zeigen blutige, intime Geburtssituationen. Das Bild Die Krönung ist auf einen lila glitzernden Teppich gestickt. Eine Frau gebiert einen leuchtenden Stern. Ein Strahlenkranz ist ihr Haar. Aber wir sehen auch Studien zur gewaltigen Skulptur Female Divine für den Garten des Rodin-Museums Paris. Ein weißer, runder Fruchtbarkeitskoloss, den man betreten kann und in dem kostbar bestickte Banner zu sehen sind.
What if women ruled the world?
If women ruled the world, there will be equality and systems of mutual support will blossom on the ashes of current systems of oppression.
Was wäre, wenn Frauen die Welt regieren würden, fragt diese Arbeit von Judy Chicago. Es antwortet ihr die Künstlerin Nadja Tolokonnikova, einst von Putin inhaftiert wegen Aktionen ihrer Band Pussy Riot. Antworten können zum Schluss auch alle Museumsbesucherinnen als Video hochladen. Und so heilt diese Frauenpowerschau mit schlichten, bunten und kraftvollen Botschaften das, was Cecil Weißbrot als Wunde diagnostiziert hat und zeigt Kunst als konkretes Kraftfeld in einer wahnhaft rasenden Welt.
Revelations heißt die Ausstellung mit Werken von Judy Chicago bei den Ruhrfestspielen. in der Kunsthalle Recklinghausen bis zum 17. August. Im Petersdom ist heute die letzte Trauermesse für den verstorbenen Papst Franziskus gefeiert worden. Das Ende der neuntägigen Trauerzeit im Vatikan. In der kommenden Woche beginnt nun die Wahl des neuen Papstes. Ein durchritualisiertes Prozedere, das man immer wieder in Teilen vergisst, weil so eine Papstwahl ja auch nicht so häufig vorkommt. 133 Kanäle kommen in der Sixtinischen Kapelle zum Konklave zusammen, dem schönsten Wahllokal der Welt, da hat Jan-Christoph Kitzler wohl recht.
Für die Touristen in Rom ist sie die Hauptattraktion, für die Kardinäle im Konklave das schönste Wahllokal der Welt. Ihren Namen hat die Sixtinische Kapelle von Papst Sixtus IV., der sie zwischen 1475 und 1483 erbauen ließ, als eine der Kapellen des Apostolischen Palastes, der jahrhundertelang der Wohnsitz der Päpste im Vatikan war. Mit etwa 40 Meter Länge und 13 Meter Breite ist die Sixtina nicht besonders groß, aber durch die über 20 Meter hohe Decke hat sie etwas Majestätisches. Die Besucher staunen vor allem wegen ihrer berühmten Fresken aus dem 15. und 16. Jahrhundert, Szenen aus der Bibel an den Wänden von einigen der berühmtesten Künstler der italienischen Renaissance und die Deckengemälde von Michelangelo. Darunter die Erschaffung Adams mit jenen sich fast berührenden Fingern, die jeder römische Touristenshop auf Postkarten, Kühlschrankmagneten und Kalender dann vorrätig hat. Und dann natürlich noch Michelangelos berühmtes jüngstes Gericht über dem Altar. Einige der darin dargestellten Figuren galten seinerzeit als anstößig und ein paar besonders nackte Stellen wurden später übermalt. Ob die Kardinäle im Konklave einen Blick für die berühmten Werke haben, ist unklar, denn ihre Aufgabe ist es ja, nach katholischer Vorstellung unter Einwirkung des Heiligen Geistes den nächsten Papst zu wählen. Seit 1878 hat jedes Konklave in der Sixtina stattgefunden. Dafür wurde die Kapelle auch dieses Mal so umgebaut, dass die mehr als 130 wahlberechtigten Kardinäle hinter langen Tischen Platz finden. Zur Vorbereitung auf das Konklave wurden auch zwei Öfen und ein Schornstein installiert, die für das berühmteste Rauchzeichen der Welt sorgen. Bei weißem Rauch ist der Papst gewählt, bei schwarzem Rauch dauert das Konklave noch etwas länger. Früher haben die Kardinäle während des Konklaves noch in der Sixtina und Nebenräumen übernachtet. Inzwischen schlafen sie abgeschottet in einem vatikanischen Gästehaus. So sind die berühmten Kunstwerke der Sixtina während des Konklaves wenigstens in der Nacht ganz unter sich.
Kleiner Ausblick auf den Austragungsort des Konklave, der am Mittwoch beginnt in der Sixtinischen Kapelle. Beim Theatertreffen in Berlin hat heute der Regisseur Christopher Rüping seinen Preis entgegengenommen und das Geld gleich an Institutionen weitergegeben, die von den Kürzungen durch den Berliner Senat betroffen sind. Kleiner Seitenhieb an den zurückgetretenen Kultursenator Joe Giallo, der kurzfristig die Veranstaltung abgesagt hat. Florian Werner hat die Feuilletons gelesen und auch dort Texte zum Theatertreffen gefunden, hier seine Kulturpresseschau.
Wie ein lauwarmer Frühlingsregen prasselten die Großkaliber des Besinnungsvokabulars auf die Anwesenden nieder. Es geht um Hoffnung, Haltung, Freiheit, Mut, Liebe, Schönheit, Radikalität und noch einiges mehr. Bei ihrem letzten Auftritt im Amt lässt Claudia Roth nichts unversucht, um die Kunst wieder einmal als Universalkleber krisenzerrütteter Gesellschaften anzupreisen. So spottet Jakob Heiner in der Welt über die Rede, die die grüne Kulturstaatsministerin anlässlich der Eröffnung des Berliner Theatertreffens hielt. Der Rezensent fühlt sich angesichts ihrer Rhetorik wie in Kitschgewittern. Die Stücke, die zum diesjährigen Treffen eingeladen sind, seien hingegen düster. Schwarz ist das neue Schwarz. Dunkler als in den Vorjahren? Nicht unbedingt, meint Heiner. Zumal auf der Bühne ja auch bunte Vielfalt gefeiert werde. Er schreibt, auffällig ist das Nebeneinander dieser beiden Momente. Und dazwischen? Eine Leerstelle, die auch kein Kulturkit zu füllen vermag. In den nächsten zwei Wochen kann man sich selbst einen Eindruck verschaffen, ob das Theater bereits am Abgrund angekommen ist oder nicht. Apropos Abgrund. Am Wochenende fand, ebenfalls in Berlin, eine Performance der kanadischen Elektropunk-Diva Peaches statt. Die Musikerin führte das sogenannte Cut-Piece von Yoko Ono auf. Das Publikum ist darin aufgefordert, sich nach Gutdünken mit einer Schere am Kleid der Performerin zu schaffen zu machen. Johanna Adorjan schreibt in der Süddeutschen Zeitung, los geht es. Stille senkt sich über den Saal. Bestimmt eine Sekunde hält sie an, Dann haben sich aus allen vier Himmelsrichtungen Schlangen vor dem Podium gebildet. Und ehe man sich's versieht, sind auch schon die ersten Personen mit frisch abgeschnittenen Stückchen Stoff wieder von der Bühne abgegangen. Es geht wirklich sofort zur Sache. Aber das ist ja auch Berlin. Hier wird nicht lang gefackelt, sondern der Performance-Besucher will, zack, zack, sein Gallery-Weekend-Souvenir. Nach diesem Auftakt wird es schnell vollends unwürdig. Nur Peaches bewahrt die Kontenance, während das Spektakel um sie herum zur Schlacht am Kunstwühltisch verkommt. Die Stimmung kippt nun bald ins schwer erziehbare Fach, so Adorian weiter. Es beginnt damit, dass jemand sich sein Hemd auszieht, einen Streifen davon abtrennt und diesen Peaches um den Hals hängt. Danach setzt ihr jemand ein Baseballcap auf, dann schneidet sich jemand selbst eine Haarsträhne ab und legt diese Peaches vor die Füße. Jemand klebt Peaches einen Aufkleber auf die Brust, jemand klemmt Peaches mit einer Haarspange die Kleiderreste vor der Brust zusammen. Peaches hat jetzt mehr an als vorher. Womit wir beim Thema Bekleidung angekommen wären. So wie dem Modetrend namens Old Money, der nun auch die junge Generation erfasst hat, wie Theresa Präauer in der SZ berichtet. Rauhlederloafer, Lodenmantel, Tweedsacko, Wollschal, Leinenhose, Safarijacke aus Baumwolldrillig. Old Money setzt sich aus einigen wenigen Kleidungsstücken zusammen, die signalisieren sollen, dass Geld oder das Fehlen davon in der Familie schon lang kein Thema mehr ist. Auffallend sei, so Präauer, dass die zur Schau getragenen Stücke nicht unbedingt mit dem tatsächlichen ökonomischen Status einhergingen. Leiden die Träger von Old Money also womöglich allesamt an Gelddysmorphie, einer krankhaften Überschätzung der eigenen Möglichkeiten? Präauer vermutet, dass es nicht zuletzt um eine performative Bewältigung der wackeligen Gegenwart gehen könnte. Old Money signalisiert wohl auch das. In Zeiten politischer und gesellschaftlicher Instabilität widmet man sich der modischen Performance von Klassenbewusstsein lieber als dem Klassenkampf. Und tatsächlich schützt so ein Jäger-Lodenmantel ja auch ganz passabel gegen Frühlingsregen. Komme er nun vom Himmel oder aus dem Mund von Claudia Roth.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.